Hört die Lesung aus dem Alten Testament. Sie steht im Buch des Propheten Jona im 2. Kapitel. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leib des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leib des Fisches und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt, ich sank hinunter zu der Berge Gründe, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aufs Land. So lautet das Wort des Herrn. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, das Gebet des Jona ist ein Gebet aus der Tiefe. Vorher wird berichtet, wie der Weg des rebellischen Propheten auf der Flucht vor dem Auftrag von Gott immer weiter in die Tiefe hineingeht. Er geht, so wird erzählt, von den Bergen von Jerusalem hinab an die Küste nach Jaffo. Dort besteigt er ein Schiff, das ihn nicht nach Ninive, sondern genau in die andere Richtung, nach Tarsis bringt. Und im Schiff geht er dann in den Bauch des Schiffes. Als Gott dann einen Sturm schickt, werfen die Matrosen ihn über Bord, er versinkt im Meer, wird von einem Fisch, den Gott geschickt hat, geschluckt, und dann geht es in die Tiefen des Meeres, immer weiter hinunter. Jona in der Tiefe. In seinem Gebet, das wir eben als AT-Lesung gehört haben, drückt er seine Situation sehr anschaulich aus. Fluten umgaben mich, Wogen und Wellen umfluteten mich, das Wasser ging mir an die Kehle, Tiefe umringte mich, ich versank. In der vergangenen Woche erfuhr ich von einer jungen Frau, deren beste Freundin an Krebs erkrankt ist. Diese Freundin ist Mutter von 2 Kindern und ein Kind ist noch nicht geboren, das ist noch in ihrem Mutterleib. Und diese Freundin bekommt jetzt Chemotherapie mit dem Kind im Bauch und es sieht gar nicht gut aus. Für die junge Frau tut sich ein Boden auf. Sie versinkt. Sie versinkt in Sorgen und Fragen. Gewissheiten schwinden, alles wankt. Auch ihr Glaube an einen guten, an einen sorgevollen, an einen liebevollen Vater. Wo ist er? Manche Menschen denken, Glaube würde funktionieren wie ein Thermostat. Ein Thermostat läuft ja im Hintergrund, alles geht automatisch und sobald es kalt wird, springt das der Thermostat an und es wird warm. Ich kann mich zurücklehnen, ich brauche mich um nichts zu kümmern, alles funktioniert automatisch. Dass diese Vorstellung falsch ist in Bezug auf Glauben, das erfährt die Freundin der krebskranken Mutter. Und das merkt der sinkende Jona. Wenn alle Gewissheiten schwinden, dann springt der Glaube nicht automatisch im Hintergrund an. Vielmehr fängst du an zu kämpfen. Du kämpfst um dein Leben und du kämpfst um deinen Glauben. Was tut der sinkende Jona, um seinen Glauben, um seine Beziehung zu Gott nicht zu verlieren? Die Antwort finden wir in seinem Gebet. Er tut 2 Dinge. Erstens, er schreit nach Gott. Und zweitens, er richtet sich aus auf den heiligen Tempel. Erstens, Jona schreit zu Gott. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, ich schrie aus dem Rachen des Todes. Manche Situationen machen stumm. Leid verschlägt uns die Sprache. Uns fehlen die Worte, das auszudrücken, was uns bewegt. Oder wir trauen uns nicht, die Verzweiflung, die Enttäuschung, unseren Ärger, unsere Wut auszudrücken. Doch Jona, der tut das, er schreit zu Gott. Und das ist genau richtig. Im biblischen Buch Hiob ist das ähnlich. Wir lesen dort von einem leidgeplagten Hiob, der klagt, Gott anklagt. Wir lesen, wie er schreit und jammert, wie er den Tag seiner Geburt verflucht. Gott scheint für Hiob nicht mehr da zu sein. Er erlebt Gottes Güte nicht. Und deshalb ringt er mit ihm. Er hält an Gott fest, er kämpft mit Gott gegen Gott. Hiob und Jona, sie schreien zu Gott, auch wenn sie seine Gegenwart so gar nicht erleben. Doch sie bleiben in der Auseinandersetzung mit ihm und sie überwinden so ihre Sprachlosigkeit. In den Tiefen ihres Lebens begegnet ihnen kein namensloses Schicksal. Und das ist der erste Schritt in den Tiefen des Lebens, in den Tiefen des Glaubens. Schrei zu Gott. Und zweitens, Jona erinnert sich an den heiligen Tempel. Seltsam. Gleich zweimal erwähnt Jona in dem Gebet im Fisch den Tempel in Jerusalem. Ich dachte, ich wäre vor deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Und dann, als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Warum? Warum sehnt sich Jona im Bauch des Fisches nach dem Tempel? Nun, weil Gottes Gegenwart und der Tempel für einen Israeliten ganz eng miteinander verknüpft sind. Der Tempel in Jerusalem zeigt bildhaft, wie Gott zu uns Menschen steht. Und tatsächlich erkennen wir, wenn wir uns den Tempel angucken, eine gute und eine schlechte Nachricht für uns. Die schlechte Nachricht zuerst, damit geht es immer los. Er startet immer mit dem Gesetz. Nun müssen wir wissen, im innersten Bereich dieses Tempels, im Allerheiligsten, stand ein goldener Kasten. Und in diesem Kasten lagen die beiden Gebotstafeln, die Gott damals Mose gegeben hat, die Tafeln mit den 10 Geboten. Diese Gebote sind zentral für die Beziehung zu Gott, für die Beziehung eines jeden Menschen zu Gott. Warum? Weil die Gebote uns anleiten, unser Leben nach seinem Willen zu leben. Gott hat seine Gegenwart mit dem Tempel verknüpft. Durch die Gebote im Allerheiligsten sagt uns der Herr, wenn du mit mir in Kontakt kommen möchtest, wenn du eine Beziehung mit mir haben möchtest, dann geht das nur über diese 10 Gebote. Dann musst du dich an die Gebote halten. Dann musst du im Einklang mit dem Gesetz leben. Jetzt denkst du vielleicht, das ist aber komisch, warum werden da Bedingungen gemacht, was soll das? Was passiert hier, und ich sage, das passiert in ganz, ganz vielen Lebensbereichen, in ganz, ganz vielen Situationen unseres Lebens. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein Dirigent tritt vor sein Orchester. Alle Musiker haben ihre Partituren vor sich, der Dirigent gibt das Startzeichen und die Instrumentalisten fangen an zu spielen. Dummerweise aber spielt einer von diesen vielen Musikern statt Bachs Brandenburgischen Konzerte, Beethovens Ode an die Freude. Schwierig. Was hat das für Auswirkungen für die Beziehung zwischen dem Dirigenten und dem Musiker? Vielleicht persönlich gar nicht so viel, aber der Dirigent wird zu dem Musiker gehen und sagen, mein Freund, so geht das hier nicht. Also wir müssen natürlich alle aus einer Partitur spielen, sonst klingt das hier nicht. Und so können wir nicht zusammenarbeiten. Nun könnte es sein, dass der Musiker antwortet und sagt, wie autoritär ist das denn? Du kannst mir doch nicht vorschreiben, was ich hier spielen soll. Ich bin doch Künstler, ich habe doch eine künstlerische Freiheit, ich kann mich doch ausdrücken, wie ich will. Ich muss doch das, was in meinem Herzen ist, irgendwie nach außen bringen. Ich will mir das nicht vorschreiben lassen. Darauf müsste dann der Dirigent sagen, logischerweise, Mensch, darum geht es doch nicht. Nur wenn wir alle aus einer Partitur spielen, alle aus den gleichen Noten Musik machen, nur dann kann die Musik doch schön werden. Deshalb sind wir doch Orchestermusiker. Gemeinsam soll die Schönheit der Musik erklingen. Und die Bibel sagt ziemlich genau die gleiche Sache zum Thema Gesetz. Wenn du Gemeinschaft mit Gott haben möchtest, dann musst du das Gesetz erfüllen. Ich bin heilig, du sollst auch heilig sein. Nur so kommt die Schönheit des Lebens. Nur so kommt die Schönheit des Lebens ans Licht. Die schlechte Nachricht lautet nun: Ein Orchester kann zwar ziemlich gut, vielleicht sogar ziemlich perfekt, die Partitur eines Stückes erklingen lassen, aber niemand von uns wird es gelingen, perfekt das Gesetz Gottes, den Willen Gottes zu halten. Neben dem Gesetz bildet nun der Tempel in Jerusalem auch die gute Nachricht, das Evangelium, ab. Über der Bundeslade mit den Gesetzestafeln lag eine goldene Platte. Und diese goldene Platte nannte man den Sühnedeckel. Hier war der Ort, um für die Sünden der Menschen zu sühnen, um das zu bezahlen, womit sie in Opposition zu Gott, in Streit zu Gott geraten sind. Warum für Schuld bezahlen? Auch hier nochmal ein Beispiel. Dein Stromversorger schickt dir einen Brief. Nächste Woche wird dir der Strom abgestellt. Der Grund? Du konntest über Monate hinweg deine Stromrechnung nicht bezahlen. Und so sah sich der Stromversorger zu diesem Schritt genötigt. Wenn allerdings jemand an deiner Stelle die Stromrechnung bezahlt, du kannst es ja nicht, dann geht das Licht sofort wieder an. Alles gut. Am großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur, geschah im Tempel eine stellvertretende Bezahlung. Es wurde ein Versöhnungsopfer gebracht. Das Blut eines unschuldigen Tieres wurde auf die goldene Platte, auf den Sühnedeckel gespritzt. Das Tier bezahlte mit seinem Leben stellvertretend die Schuld des Volkes. Und das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Deshalb erinnert sich Jona aktiv an den Tempel. Er denkt an den gnädigen Gott. Und im Römerbrief nun setzt der Apostel Paulus diesen Sühnedeckel mit Jesus gleich. Jesus ist der Sühneort. Für uns heißt das, zum Tempel schauen wie Jona. Für uns heißt zum Tempel schauen, auf den schauen, der von sich sagt, brech den Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufbauen. Jesus ist der Tempel. Warum? Weil er die gute und die schlechte Nachricht in einem ist. In Jesus sehen wir das Gesetz. Wir sehen den Menschen, der wir sein sollten. Wir sehen in seinem Mitgefühl, in seiner Großzügigkeit, in seinem Erbarmen, in seiner Courage, in seiner Liebe, in seiner Güte, in seiner Hingabe, was wir sein sollten, aber nicht sind. Aber in seinem Tod entdecken wir, was er für uns tat. Dass er den Preis gezahlt hat, den wir hätten zahlen müssen. Am Kreuz sehen wir und nicht konnten. Am Kreuz sehen wir Gottes Liebe, eine Liebe, die ins Leid geht, eine Liebe, die sich für uns hingibt, eine Liebe, die uns alle schenkt. In den Tiefen des Meeres fühlt sich Jona zunächst von Gottes Liebe abgeschnitten. Doch dann sagt er sich: Moment, Gott hat doch den Tempel gebaut. Er tut alles, um Gemeinschaft mit mir zu haben. Ich bin sein Kind. Und das hat ihm unglaublich viel gekostet. Daran will ich mich erinnern, auch wenn ich mich jetzt ganz anders fühle. Wie ihr wisst, vom Propheten Jona und dem Fisch gibt es ganz viele Darstellungen. Und eine Darstellung gibt es hier in der Kirche. Okay, jetzt werdet ihr euch umgucken und sagen, wo ist sie? Ich zeige sie euch. Sie ist hier, in der Taufschale. Dort, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, hier sieht man ein Bild eingraviert, den großen Fisch, wie er Jona ausspuckt, wieder ans Land spuckt. Und Jona kommt nach oben, reckt die Hände dankend in den Himmel. Wir sehen da oben Sonnenstrahlen in den Himmel zu Gott. Jesus bringt sich selber einmal, vergleicht sich selber einmal mit Jona. Er sagt, gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herz der Erde sein. Tod und Auferstehung Jesu sind symbolisch gefasst, bildhaft vorgeprägt in dem Schicksal von Jona. Und der Apostel Paulus greift das dann auf. Er schreibt im Römerbrief im 6. Kapitel, wir Christen sind getauft in den Tod Jesu und so sollen wir auch mit ihm auferstehen ins ewige Leben. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass unser Glaube so funktioniert wie ein Thermostat. Irgendwo im Hintergrund laufend und automatisch anspringend, wenn es ungemütlich wird. Ich glaube nicht, dass das automatisch passiert. Sondern ich denke, wenn der Boden sich auftut unter mir und wenn ich zu versinken drohe, dann möchte ich für andere und für mich schreien, klagen, kämpfen, beten. Und dann möchte ich darauf vertrauen, dass er da ist. Und dann werde ich den Ort aufsuchen, wo Gott mir zugesagt hat, dass seine Liebe greifbar wird. Und das ist in Jesus Christus. Und ich werde den Ort aufsuchen, wo mir diese Liebe zugeeignet wurde. Und das ist meine heilige Taufe. Und dann hoffe ich, dass ich mit Jona beten kann, ich versank. Aber du hast mich aus dem Verderben errettet. Herr, mein Gott. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.